Sie hören eine Sendung von DRS2.
Jacques Picard, Sie sind Historiker und Sie waren unter anderem Leiter der unabhängigen Expertenkommission, die die Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs erforscht hat. Spätestens seit jener Zeit beschäftigen Sie sich mit Flüchtlingen. Damals ging es unter anderem um die unzähligen Flüchtlinge, die an der Schweizer Grenze abgewiesen wurden. In Ihrem Buch »Gebrochene Zeit« geht es ebenfalls um Flüchtlinge. Es geht um vier Paare, die an der Schweizer Grenze nicht abgewiesen wurden, denen die Flucht in die Schweiz gelang. Es geht also um Flüchtlinge, die nicht nur überlebten, sondern im Exil und auch danach ein gelungenes Leben lebten, wie Sie dem sagen. Mit Ihrem Buch erzählen Sie also eine ganz andere als die übliche Flüchtlingsgeschichte. Man kann auch sagen, Sie erzählen Erfolgsgeschichten. Warum?
Ich habe mich deshalb für diese 8 Menschen oder 4 Paare, sie haben ja hier in der Schweiz geheiratet, interessiert, weil ich gesehen habe, Flüchtlinge sind immer auf einen bestimmten Opferstatus beschränkt. Sie sind dann Flüchtlinge, wenn sie an der Grenze auftauchen und zurückgewiesen werden oder im Gegenteil hier Aufnahme gefunden hatten und dann, wenn sie aus der Schweiz ausreisen, verlieren sie diesen Status als Flüchtlinge. Ich habe mich aber gerade für das Davor und Danach interessiert. Ich wollte wissen, was waren das für Menschen in ihrer Kindheit und Jugend? Welches Leben, möglicherweise ja sehr glückliche Leben, haben sie in Rumänien, in Deutschland, in Polen oder anderswo geführt? Und welches Leben haben Sie nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als Sie hier blieben oder weiter wanderten? Welches Leben also haben Sie danach geführt und wie ist Ihnen dieses Leben gelungen? Wie ist gelingendes Leben, das durchaus fruchtbar und erfüllt sein konnte, in den Jahren und Jahrzehnten entstanden und wie hat es sich zum Ausdruck gebracht?
Sie werfen also eben einen Blick nicht nur auf die Zeit, die jemand als Flüchtling verbracht hat, sondern, wie Sie sagen, eben auf das Davor und das Danach. Was gewinnen Sie, wenn Sie auf das Davor und das Danach schauen?
Ich blicke gleichsam auf das Ganze und nicht einfach allein auf eine Figur, die als Flüchtling ja von außen so definiert wird. Mich interessiert nicht dieser kurze Abschnitt dieser Menschen als Flüchtling allein, sondern es interessiert mich eben eine ganze Entwicklung. Und ich will diesen Menschen auch ganz bewusst ein solches Leben zugestehen. Das ist mir sehr wichtig. Sie haben glücklich gelebt, sie haben auch um ihr Leben gekämpft und gerungen und es ist ihnen auch gelungen, aus ihrem Leben etwas zu machen und dies zu anerkennen. Und sie auch ernst zu nehmen und wahrzunehmen, das hat mich, glaube ich, getrieben, dieses Buch zu schreiben. Insbesondere auch, weil zwar die Schweiz der gemeinsame Nenner gewesen ist und die Schweiz auch der Ort war, wo sie sich kennenlernten zum Teil und, ich sage es noch einmal, geheiratet haben. Also ihr Glück gesucht und auch gefunden haben.
Nun porträtieren Sie ja nicht einfach ganz normale, in Anführungszeichen, Flüchtlinge, sondern es sind Porträts von Erfindern, von Intellektuellen, von Künstlern, von einer Psychotherapeutin. Kurz und grob gesagt, also Sie porträtieren auch Menschen, die man zu einer Elite zählen könnte. Warum haben Sie diese privilegierten, in Anführungszeichen, Menschen ausgewählt?
Ich bin mir nicht so sicher, ob sie nur Privilegierte sind oder zur Elite gehören. Maßgebend für mich war, dass sie irgendetwas in ihrem Leben hervorbringen oder hervorgebracht haben. Sei das eine Erfindung im Bereich der Uhren oder sei das ein Engagement in der Fürsorge und Sozialarbeit, sei das ein Buch oder eine bestimmte Form von wissenschaftlicher Erkenntnis. Oder sei es eben auch ein Puppentheater, ein künstlerisches Ereignis. Und für mich sind diese Hinterlassenschaften gleichsam die Quellen, die mir den Zugang zu ihnen als Menschen gegeben haben, weil eben in diesen Anstrengungen, in diesen Leistungen, in diesen Erzeugnissen ein Stück von diesen Menschen weiterlebt.
werden wir doch etwas konkreter. Reden wir von diesen vier Paaren. Da ist zum einen das Ehepaar Reich-Stuhl. Leon Reich überlebte Auschwitz und auch Buchenwald. Er war Uhrenmacher. Er überlebte im KZ unter anderem, weil er auf Geheiß der Nazis Uhren flickte. Er kam nach dem Krieg in die Schweiz und arbeitete hier in der Uhrenindustrie und brachte es zu einem Namen als Erfinder und auch Gestalter im Rahmen der Uhrenindustrie. In der Schweiz lernte er seine Frau Ruth kennen, die ebenfalls als Flüchtling in die Schweiz gekommen ist. Und nach der Heirat war sie sozusagen sein Backoffice. Dann gibt es das zweite Paar, das ist Hermann Levin Goldschmidt und seine Frau Mary. Hermann Levin Goldschmidt kam vor dem Krieg nach Zürich. Er studierte hier Philosophie und dissertierte hier auch. Und hat dann nach dem Krieg zusammen mit seiner Frau Mary, die übrigens die Tochter des Galeristen Bollack war, in einem großbürgerlichen oder bürgerlichen Haus aufgewachsen ist mit Besuch von bekannten Künstlern. Sie hatte die Matura gemacht, hatte im Verein Schweizerischer Jüdischer Fürsorge gearbeitet. Diese beiden, also Mary und Hermann Levin Goldschmidt, haben dann das Freie Jüdische Lehrhaus gegründet. Und dann ist das dritte Paar, das ist das Paar Schwarz-Heppner. Simche Schwarz kam aus Rumänien, er war Künstler und er lernte dann in einem Flüchtlingslager in der Schweiz seine Frau Ruth kennen. Das war eine ganz junge Frau aus einem orthodoxen Haushalt aus Leipzig. Die beiden fanden dann hier zusammen im Rahmen einer Theatergruppe. Nach dem Krieg gingen sie nach Paris, wo sie zusammen mit Marc Chagall ein Puppentheater entwickelten, gingen dann weiter nach Argentinien, wo er sich weiter als Künstler betätigte und sie, die ja viel jünger war, dann eben sich noch zur Psychotherapeutin ausbilden ließ. Das vierte Paar schließlich, das ist das Paar Lotte und Herbert Strauss. Die beiden sind während des Krieges in Berlin untergetaucht, kamen dann 1943 in die Schweiz. Er studierte in Bern Geschichte. Nach dem Krieg gingen sie zusammen in die USA, kehrten dann nach Deutschland zurück in den 80er Jahren, wo er an der Technischen Universität das sehr bekannte Zentrum für Antisemitismusforschung aufbaute. Vier Paare, acht Lebensgeschichten. Was verbindet diese Paare, außer dass sie jüdisch sind, dass sie vorübergehend oder auch für immer in der Schweiz Zuflucht gesucht haben und fanden und später dann eben auch aus ihrem Leben etwas gemacht haben. Was verbindet diese Paare, Jacques Bicard?
Diese Paare werden getrieben durch die zeitlichen Umstände Europa zur Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt, ihr Lebensschicksal wird mehrfach gebrochen. Sie müssen sich zurechtfinden unter den Umständen der Verfemung, der Verfolgung und der Flucht. Mit anderen Worten, eines Bruches in ihrem Leben. Deshalb auch der Titel dieses Buches, Gebrochene Zeit. Und es verbindet sie auch etwas, nämlich, dass sie sich unter diesen schwierigen Umständen kennenlernen und einander zu lieben beginnen, miteinander den gemeinsamen Weg wählen und so weiter im Leben kommen, mit viel Glück, gemeinsamem Ringen, ihr eigenes Schicksal auch wieder in die Hände zu nehmen und aus dieser Gebrochenheit auch wieder so etwas wie eine erinnerte Zuversicht für die Zukunft zu gewinnen. In dem Sinne verbindet sie eben etwas, das im allgemeinen Kontext der größeren Geschichte zu suchen ist. Einerseits, auf der anderen Seite aber auch einfach im nackten Leben des menschlichen Daseins unter diesen Umständen gesehen werden kann.
Sie haben gesagt, wie auch der Titel des Buches heißt, eben gebrochene Zeit, dass es eben um diese Brüche geht, dass diese Lebensläufe eben besonders gebrochen sind. Aber gehört es nicht zu jeder Biografie, dass sie Brüche hat?
Ja, gewiss, kein Leben verläuft geradlinig. Aber diese vier Biografien hier sind natürlich unter, ich sag's mal so, doch sehr extremen Belastungen und außerordentlichen Umständen zustande gekommen. Denn diese acht Menschen könnten ja ebenso gut zu Asche in Auschwitz geworden sein. Und sie hatten das Glück, hier in der Schweiz Aufnahme zu finden. Und das ist natürlich ein Momentum, das den Bruch oder die Bruchlinie als sehr, ja, man kann sich das als sehr tiefen Bruch vorstellen. Also eine Kluft gleichsam, über die sie wiederum eine Brücke in gelingendes Leben bauen müssen.
Es gibt ja so die einfache Auffassung, dass etwas Künstlerisches eigentlich nur entstehen kann aus der Not heraus. Und nun haben ja diese vier Paare und vor allem eben die Männer haben ja zum Teil sich künstlerisch ausgedrückt, haben Erfindungen gemacht, haben ein Lehrhaus gegründet und so weiter, waren also sehr kreativ, haben aber eben die Erfahrung des Holocaust, der Vertreibung, der Flucht erlebt. Kann man das so in diese Richtung lesen? Also man kann nur etwas schaffen, etwas Großes schaffen, wenn man die Not erlebt hat?
Ich bin mir da nicht sicher. Man kann auch Großes schaffen, ohne dass man unter Not steht. Aber ich glaube, in diesem Fall kann man hier sagen, dass die Dinge, die hier geschaffen wurden, in diesen Dingen lebt auch ein Stück der Geschichte aus Not. Das ist ohne Zweifel. Ich glaube nicht, dass Leon und Ruth Reich nicht sich so weit gebracht hätten mit der Erfindung und der Revolutionierung der helvetischen Uhrenproduktion, wenn nicht eine lange Vorgeschichte wäre, zu der auch die Not gehört. Aber das Bezeichnende an diesem Beispiel ist ja nicht nur, dass er Auschwitz überlebte, weil er dort als Elektriker und als Uhrmacher zu Zwangsarbeit angehalten wurde, sondern auch sein Kindheitserleben. Er war ja ein chassidischer Junge, das heißt aus einem ganz orthodoxen Haus in Südpolen, aus einem ländlichen Gebiet. Und seine Schlüsselgeschichte ist ja die, dass als seine Großmutter starb, er war damals 10 Jahre alt, wurde aus Tradition die Wanduhr angehalten. Und er glaubte fortan, Gott sei in der Uhr und hat Gott in der Uhr gesucht. Und da ist dann plötzlich ein kleiner Junge, der aus unglaublicher Neugier und aus Wissensdrang jede Uhr, die ihm in die Hände kommt, auseinandernimmt, um Gott in dieser Uhr zu suchen. Und das hat ihn, glaube ich, angetrieben. Das ist ja nicht Not gewesen, sondern pure Neugier, den Dingen auf den Grund zu kommen. Und dass dann eine Spur über Auschwitz und Buchenwald zuerst nach Israel und dann in die Schweiz führt, das zeigt, dass dann eben diese unterschiedlichen Momente ihn zum späteren Erfinder Leon Reich im Bieler Seeland gemacht haben.
Leon Reich ist eine eindrückliche Figur. Eben Uhren haben ihn vor, während und nach Auschwitz bestimmt. Und wir hören nun ein Zitat.
Was bedeuten 6 Millionen ermordete Juden? Davon 1.500.000 Kinder und Säuglinge. Leon Reich möchte sich das alles so präzise, so genau und so logisch vorstellen, wie er sich einst als Kind fragte, warum die Uhr angehalten blieb und wie Gott in der Uhr wohl am Werk war. Die Begabung, sich die Dinge genau vorzustellen, die Einzelheiten zu beobachten, den Ablauf zu verstehen, das eigene Handeln in eine absehbare Folge zu bringen, die Konsequenzen für das Leben zu antizipieren, so wie man ein Uhrwerk und seine Fertigung in einer präzisen Klarheit des Herstellungsablaufes sich vorzustellen vermag, diese Begabung oder auch Versessenheit schimmert in der Reflexion über Auschwitz und in der Geschichte des Leon Reich durch. Er sagt über die Toten der Konzentrationslager: Stellen Sie sich vor, Sie hätten 6 Millionen Fotografien und Sie würden jedes Bild nur 10 Sekunden lang betrachten. 8 Stunden jeden Tag. Sie bräuchten 5 Jahre und 9 Monate dafür. Das ist eine Zeitdauer, die dem Zweiten Weltkrieg in Europa entspricht und 10 Sekunden genau für jedes Leben, das in der Shoah ausgelöscht wurde. Leon und Ruth Reichs Leben ging auch nach Auschwitz weiter. Gefragt, was sie im Leben bewegt hat, sieht Leon Reich einen Zusammenhang zwischen seinem Werk, den Uhren, und jenem Verfahren im Talmud, das mit dem Einspruch während endloser Debatten die Suche nach Lösungen vorantreibt. Nicht am Menschen liegt es, das Werk zu vollenden, aber auch nicht, es zu unterlassen. Auch der in Jahren der Entbehrung und Bedrohung geübte Instinkt, der in Verstecken und Lagern aus einer tiefen Angst geboren wurde, ist Teil seiner Erklärung. Alle Zeichen aus mehreren Perspektiven zu deuten und mögliche Folgen abzuschätzen, wird als prägend verstanden. Erfinden ist, wie Leon Reich sagt, ein Zustand der Trance, ein nie zum Stillstehen kommendes Denken mit sich vervielfältigenden Bildern im Kopf, ein ständiges Kombinieren und Abschätzen der möglichen Folgen für die Welt des technisch Machbaren. Trance, ein Ruhezustand steter Bewegung, die sucht, was sich den Menschen aus dem Kosmos oder Werk heraus als Möglichkeit offenbart, wie bei einer Uhr und ihrer homogenen leeren Zeit, in die hinein der Mensch dann einen Sinn zu legen sucht. Beweglichkeit ist nach Leon Reich ein Zustand im Innern des Menschen, ein Fluidum, das nach außen durch Zurückhaltung und den Wunsch, Ruhe zu erlangen, verkörpert wird. Einst wird auch Gott den Pendel des Lebens für Leon und Ruth Reich anhalten. Aber offenkundig haben es die Uhrmacher des Himmels überhaupt nicht eilig, nach ihm zu pfeifen.
Da ist die Rede, wie ihn eben die Beschäftigung mit der Zeit, mit der Uhr eben auch geprägt hat, das Beobachten, das Abwägen und so weiter. Es ist auch die Rede natürlich von seiner Kultur und Religion, vom Judentum. Es liegt auf der Hand, dass eben die von Ihnen porträtierten Männer und Frauen jüdisch sind. Sie sind Historiker für jüdische Geschichte an der Uni Basel. Deshalb verwundert eigentlich das Auswahlkriterium nicht. Und dennoch möchte ich Sie fragen, weshalb haben Sie jüdische Exilierte ausgewählt, beziehungsweise in welcher Weise unterscheiden sich jetzt jüdische Exilierte von anderen Exilierten?
Es ist gleichsam eine andere Geschichte auch. Ich meine, dass ich Exilierte und Flüchtlinge von der anthropologischen Seite her grundsätzlich nicht unterscheiden. Aber dennoch, weil Exilierte auch je eine eigene Geschichte haben, aus einem eigenen Kontext heraus zu verstehen sind, muss man ihnen auch dadurch gerecht werden, indem man sie in diesem Falle in ihr spezifischen kulturellen, also in der jüdischen Dimension auch wahrnimmt. Es geht hier nicht nur um Menschen, über die man sagt, sie seien jüdischer Herkunft, sondern sie wurden verfolgt, weil sie Juden waren und sie wollten nichts anderes sein als Juden. Ich meine damit nicht religiöse Juden. Die Tatsache, dass sie verfolgt wurden, einfach weil sie als Juden geboren worden waren, das prägt diese Schicksale in besonderer Weise. Und dem gerecht zu werden und dem Ausdruck zu geben, das hielt ich doch für angebracht und sehr angemessen. Darüber hinaus sind sie selbstverständlich auch Menschen. Menschen wie du und ich, Menschen wie eben Menschen sind, die aneinander leiden, die sich lieben, die etwas hervorbringen wollen, die ihrem Leben einen Sinn geben möchten, die um dieses oder jenes kämpfen müssen und die eben unterschiedliche Erfahrungen in ihrer Biografie machen können.
Nun sind Sie, Jacques Piccard, ja selbst Jude und man sagt ja auch, in jeder Biografie steckt ein Teil Autobiografie. Wie steht es nun um Sie und die porträtierten Menschen? Wie viel von Jacques Piccard findet sich in diesen Biografien oder umgekehrt?
Ein Historiker sollte sich natürlich nicht mit den Gegenständen oder Personen, über die er schreibt, identifizieren, aus einem wissenschaftlichen Erfordernis heraus. Aber ich gebe gerne zu, auch jeder Historiker oder jede Historikerin sucht sich den Gegenstand, von dem sie sich angezogen fühlt. Wenn man sich das nicht eingestehen würde, würde man etwas verwischen wollen. Wir schreiben und reden über Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns in besonderer Weise irgendwo anrühren können oder dass wir daraus eine Erkenntnis gewinnen können. Und ich muss sagen, bei allen vier Paaren kann ich auch etwas aus meinem eigenen Leben wiedererkennen.
Was denn?
Beispielsweise Leon und Ruth Reich interessieren sich für Uhren. Dafür interessiere ich mich auch. Meine Familie kommt aus Biel. Ich war 10 Jahre an einer Ingenieurschule tätig, allerdings nicht im Uhrenbereich, sondern im holzwirtschaftlichen Bereich. Und das Flair gleichsam für das Produktive, für das Herstellen von Dingen, das hat mich bei Leon und Ruth Reich natürlich auch angesprochen. Bei Hermann Levin und Mary Goldschmidt war es dann eher die intellektuelle Seite. Hermann Levin Goldschmidt war ein Philosoph und für Philosophie interessiere ich mich auch. Ich habe mich sehr eben auch für die Diskurse interessiert, die damals im Kopf gedacht und dann zu Papier gebracht wurden. In dem Sinne wurde hier auch etwas in mir berührt, aus dem ich dann auch einen Gewinn ziehen konnte. Schließlich bei Simche Schwarz, der ein Künstler war, ein bildender Künstler, aber vor allem ein Theatermensch, der ein Puppentheater aufgebaut und erfunden hat und zur Blüte gebracht hat. Da musste ich mich immer auch erinnert fühlen an meine eigene Jugendzeit, wo ich viel Theater gespielt habe und insbesondere Musik- und Mimenaufführungen verknüpft habe. Also in dem Sinne habe ich mich da auch ein Stück wiedererkannt. Und schließlich Herbert und Lotte Strauss sind Historiker und ich bin auch Historiker geworden, der sich überdies für das interessiert, was Herbert Strauss wissenschaftlich beigetragen hat, nämlich die Geschichte von Migrationen und die Geschichte von Transkulturationsprozessen.
Wir reden nun von Paaren. Sie haben die vier Paare nochmals charakterisiert, über Ihre eigene Biografie auch, Jacques Piccard. Und im Untertitel Ihres Buches »Gebrochene Zeit« ist auch ausdrücklich die Rede von Paaren. Wenn man das Buch liest, hat man aber das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl, die Frauen verschwinden von der Oberfläche. Wenn sie vorkommt, ist sie dann doch eher entweder zweitrangig oder eben, wie gesagt, fast gar nicht vorhanden. Am ehesten kommt vielleicht noch die Ruth Schwarz zu einem Profil, die sich ja dann auch zur Psychotherapeutin ausgebildet hatte und als Psychotherapeutin auch wiederum mit Migranten und Flüchtlingen tätig war. Eigentlich, wie gesagt, dreht sich das Buch nicht so sehr um Paare, sondern eher um Männer. Und woran liegt das, habe ich mich gefragt. Vielleicht an Ihrem Forscherblick, am männlichen Forscherblick oder an was anderem?
Auch an einem Mangel an Quellen und an einem Verständnis der Paare selbst, wo ein traditionelles Rollenmuster nach wie vor vorhanden ist. Mit Ausnahme von Simche und Ruth Schwarz ist das bei den drei anderen doch sehr deutlich, dass die Frauen eigentlich mehr auf den Haushalt beschränkt sind und es den Männern möglich machen, sich beruflich zu entfalten, aus dem Verständnis der Situation. Allerdings muss man auch sagen, bei Lotte Strauss, sie ist dann die erste, die eine Autobiografie schreibt. Diese Autobiografie wird durchaus gewürdigt. Aber im Vergleich jetzt zu dem, was jetzt ihr Mann, also der Historiker Strauss, an Schriften, an wissenschaftlichen Erzeugnissen hinterlassen hat, wird deutlich, er hat gleichsam das Berufsfeld und sie hat gleichsam das Haushaltsfeld inne gehabt. Und es wäre in dem Sinne vermessen, da in die Haushaltstätigkeit von zwei Frauen etwas hineinzudeuten und zu überdeuten, das nicht vorhanden wäre. Und ich habe mich entschlossen, hier nicht sozusagen jetzt eine Fiktionalisierung dieser Frauen zu versuchen, indem ich mir also selbst vorstellte, wie könnten sie gelebt haben, ohne dass wir das genau wissen, sondern ich habe mich für eine ehrliche Darstellung entschlossen, in dem Maße, wie es jetzt im Buch dargestellt wird. Ich glaube aber nicht, dass die Frauen hier untergehen, weil ja auch gerade am Beispiel von Hermann Levin Goldschmidt, Hermann dauernd sagt, wie dankbar er seiner Mary ist und sie eigentlich auch metaphorisiert, das heißt, er setzt sie gleich mit der Schweiz, also seine Frau und die Schweiz werden bei ihm identifiziert und da beschwört er eigentlich andauernd diese Metapher von Schweiz und Frau in seinem Leben und in dem Sinn ist das eine interessante Wahrnehmung, die er hier führt. Und darüber zu berichten, das halte ich für legitim. Ich kann nicht so tun, als würde ich gleichsam Kenntnis des Gegenteils haben.
Eben, Sie haben sich entschieden, den Frauen den Platz einzuräumen, die Sie eben im tatsächlichen Leben neben diesen Männern gehabt haben. Aber Sie hätten sich ja auch entscheiden können, dass Sie sich einfach nur auf die Männer konzentrieren. Weshalb haben Sie das nicht gemacht?
Weil diese Männer das nicht hätten tun können ohne die Frauen. Das ist offensichtlich. Bei Leon Reich hat Ruth eben gleichsam das Backoffice geführt. Sie hat sozusagen die Firma, was Buchhaltung, was Finanzen, was Organisiertheit anbelangt, hat sie in den Händen gehalten. Bei Mary Goldschmidt, Hermann Levin Goldschmidt, hätte nicht lehren, studieren, schreiben können, ohne den auch finanziellen Rückhalt, aber auch die emotionale Sicherheit, die er durch seine einstige Fürsorgerin, eben Mary Goldschmidt-Bollack, erhalten hat. Und bei Simche Schwarz ist es so, dass Ruth Heppner-Schwarz ja sehr viel jünger war als ihr Mann, aber Simche Schwarz eben auch die Größe hatte, ihr den Raum zu geben, sich entfalten zu können. Und deshalb ist dann auch Ruth Schwarz in den 80er und 90er Jahren nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch als Schriftstellerin, sie hat zwei Bücher geschrieben, und insbesondere auch als Wahlhelferin und Wahlberaterin von Präsident Raul Alfonsin während der Redemokratisierungskampagne in Argentinien bekannt geworden. Und sie nimmt ja in diesem Kapitel über Simche und Ruth Schwarz auch einen sehr prominenten Platz ein. Und es läuft eigentlich die ganze biografische Beschreibung von Simche und Ruth läuft ja letztlich auf das hinaus, was sie in den beiden Büchern sagt. Also hier ist die Frau sehr präsent.
Da bin ich sehr wohl einverstanden. In diesem Kapitel ist die Frau sehr präsent. Um zu einem Schluss zu kommen, Jacques Picard, ein Blick auf die Gegenwart. Sie haben sich mit Menschen beschäftigt, die während des Zweiten Weltkrieges geflohen sind und in der Schweiz vorübergehend oder für immer eben eine Bleibe fanden. Wenn Sie nun Ihre Erkenntnisse aus dieser Beschäftigung mit der damaligen Situation auf die heutige ummünzen müssten, was wären Ihre Schlussfolgerungen für heute?
Man kann Vergangenes nicht mit Gegenwärtigem vergleichen, man kann nur sagen, lerne aus dem Vergangenen, lerne aus der Geschichte. Und hier glaube ich, lerne aus den Geschichten von Menschen und damit aus den Erzählungen über diese Menschen. Und daraus eine Erkenntnis zu gewinnen oder auch ein Lesevergnügen zu haben. Wenn ich das erreicht habe, bin ich zufrieden mit dem Buch.
Und noch etwas konkreter, welche Erkenntnis?
Die Erkenntnis, dass unser Leben von mehreren Dingen geprägt sein kann. Einerseits durch die Zeitumstände und die drückende Last von Ereignissen, die wir uns nicht wünschen. Andererseits durch das Glück und durch das Glück, gleichsam in einer solchen Situation auch überleben zu können. Und schließlich auch durch den eigenen Mut, das eigene Geschick und die eigene Kraft und Zuversicht, das Leben wieder in die Hände nehmen zu wollen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.